Danke, Jesus, dass du hier bist, Herr. Du bist das Haupt, Herr. Du bist der, um den sich hier alles dreht, wie der Herbert es auch gerade gesagt hat. Und ich danke dir, Herr, dass du heute was vorhast mit deiner Gemeinde, Herr. Dass du mit den Menschen, die hier sind, was vorhast. Und es geht hier um Gemeinschaft. Und das, ich bete, Herr, dass das in die Herzen heute einzieht von diesen Menschen hier, dass es um Liebe und Gemeinschaft geht, miteinander, Herr. Danke, Herr, du bist wirklich ein Strom, der entgegengesetzt dem Strom dieser Welt ist. Und der Strom ist Liebe, Herr. Der Strom ist Liebe, Gemeinschaft. Und ich danke dir, Herr, dass du das heute Abend vollbringst, was du möchtest hier. Danke, Herr. Amen. Okay, ich habe... ist ganz passend, der Monatsvers passt genau zu meinem Wort. Die Gemeinde Jesu Christi ist das Haus, in dem Gott wohnt, steht da. Und wie der Herbert gesagt hat, es ist dieser Tempel Gottes. Ja. Der ist natürlich aus dem Alten Testament und ihr wisst es, früher hat Gott darin gewohnt. Und dennoch gibt es ja jetzt auch irgendwie, schon mal gehört, im Neuen Testament ja auch einen Tempel, ein Haus, wird da auch manchmal erwähnt und das soll heute auch das Thema sein. Und kannst du mal bitte die Folien anmachen? Das Thema heute Abend wird sein, welcher Mauerstein bist du? Welcher Mauerstein bist eigentlich du? Ich will das jetzt mal nicht direkt auflösen, sonst könnte ich gleich aufhören. Ich habe wahrscheinlich schon so eine Vorstellung, um was es da gehen könnte. Natürlich um diesen Tempel, um dieses Haus. Ja. Und wir schauen mal, was sich daraus ergibt heute. Ja. Wie ihr seht, ich habe hier ein bisschen was mitgebracht. Es ist noch verdeckt. Lasst euch einfach überraschen. Und jetzt steigen wir da einfach ein. Es ist ja so, Mauersteine stehen nebeneinander, sind eng beisammen. Und man nennt sie auch Gemeinde, ja. Um jetzt gleich doch vorneweg etwas dazu zu sagen. Jetzt ist es aber so, dass wir eigentlich aus einer Welt herauskommen, wo dieser Individualismus herrscht. Das heißt, in dieser Welt, in dieser Gesellschaft ist es ja so, dass eigentlich jeder guckt so nach seinem Ding und jeder guckt, dass es ihm gut geht und die Priorität ist eigentlich, ich möchte, dass meine Seele, dass meine Gefühle gestillt werden, dass es mir einfach gut geht, dass ich Liebe habe, Anerkennung habe und das ist das, was ich brauche. Also mal als Beispiel, ich bin Sozialpädagoge, das sind jetzt krasse Beispiele, ja. Da ist es praktisch so, ich habe mit verhaltensauffälligen Kindern zu tun und Jugendlichen zu tun und dieser Individualismus, der ganz extrem ist, führt eigentlich extrem zur Einsamkeit. Das heißt eigentlich, wenn ich mich um mich selbst drehe, dann will ich eigentlich für den anderen nichts tun. Aber ich hätte ganz gerne von dem anderen total viel, weil ich brauche ja was. Und das ist eigentlich ein klassisches Ding, wie der Individualismus ist und wie der sich vollzieht in dieser Gesellschaft. Und diese Jugendlichen, von denen ich gerade angefangen habe, gibt es wirklich Jugendliche, die sind so zurückgezogen, mittlerweile, dass sie eigentlich Kontakte nur noch über Facebook haben, ja, vielleicht mal über Skype dann miteinander auch mal sich sehen. Also ich kenne, das ist keine Lüge, das ist wirklich so. Jemand zum Beispiel, der hat eine Freundin sonst wo noch nie gesehen, über Skype und Facebook, dann das Handy dann da hingelegt und dann gekocht, dabei sich unterhalten und gemeinsam gegessen, ja. Also das ist eine Realität, die einfach immer stärker wird, dass Menschen immer mehr sich zurückziehen voneinander, immer mehr weniger Kontakte miteinander haben. Ja. Also ich sage es jetzt ganz krass, so wie es ist, die haben Sex übers Internet. Ne? So krass ist das. Ja. Aber haben sich noch nie getroffen. Wenn sie sich treffen, halten sie es nicht aus. Sie halten es nicht aus. Und das ist eine Tendenz, die einfach hier ganz stark herrscht in dieser Gesellschaft und immer stärker wird. Und wenn Menschen jetzt aber doch zu Gott kommen und in die Gemeinde reinkommen, also hier in diesen Gottesdienst, in diese Versammlung, ja, bringen sie ja genau diese Tendenz mit. Und jeder von uns, als er hierher kam, hat es mitgebracht. Jeder. Und jetzt hat Gott aber einen ganz anderen Plan für diese Sache. Gottes Idee ist eine ganz andere. Und das soll heute, darum soll es heute gehen. Was ist denn Gottes Idee von Gemeinschaft? Was ist denn Gottes Idee für den Einzelnen von uns? Ich will mal ein Zeugnis erzählen. Bei mir war das eigentlich früher auch so. Ich bin in die Gemeinde gekommen und war auch dieser Individualist, ganz extrem sogar. Einige davon können auch ein Lied singen, glaube ich, als ich hierher kam. So ein Herbert zum Beispiel, der kann da viel von erzählen. Es ging eigentlich um mich. Und auch als ich noch 2-3 Jahre Christ war, ich kann mich richtig daran erinnern. Also das Thema war ganz stark. Ich fand Gott richtig toll. Ich konnte richtig gut mit ihm anfangen, weil, ist doch klasse, ja? Ich brauche etwas, ich brauche Liebe. Bekomme ich von Gott, ich brauche einen Job, kriege ich auch von Gott. Ich brauche Wohlstand, hat er mir auch versprochen. Ich brauche eine Frau, am besten soll sie nicht schimpfen und immer total lieb sein. Ja? Ja? Das, Gott ist klasse, kann ich echt gut gebrauchen. Für all diese Sachen, ich brauche Gesundheit, ganz klasse. Ja? Und Gott will uns das ja auch geben. Das Problem an der Sache ist nur, wenn man das sich anguckt, stehe ich eigentlich über Gott und Gott muss sich mir unterordnen. Und das ist nicht die Reihenfolge, wie Gott uns erdacht hat und geschaffen hat. Und eigentlich, wenn ich mein altes Leben, obwohl ich Christ war, anschaue, war ich total einsam in dieser Zeit. Ich habe auch das eigentlich gar nicht bekommen, was ich brauchte, weil, mal als Beispiel, ja, ich sage zu Gott, ich brauche eine Frau, ja, und also die soll total lieb sein und nett sein und sie soll wunderbar sein und sie darf auf keinen Fall schimpfen, ja. Aber wenn ich doch jetzt dieser Individualist bin, ja, und ihr nichts gebe, was bekomme ich dann? Ja, nichts. Keine Liebe. Ich bekomme mit Sicherheit Schimpfen. Das heißt, Gott kann eigentlich gar nichts machen. Gott kann gar nichts machen. Ja? Das fängt ja bei einem selber zuerst an. Mit diesen anderen Sachen ist es, denke ich mal, ähnlich. Also ich habe gemerkt, es hat eigentlich nicht funktioniert. Und irgendwann, ich weiß noch ganz genau, es war ein Prozess, habe ich dann so da festgestellt, dass das nicht okay ist. Und dieser Satz hat sich in meinem Kopf geformt, okay, Gott, Jesus ist für mich gestorben, aber bin ich jetzt eigentlich auch für ihn gestorben? Bin ich jetzt eigentlich für ihn gestorben? Ich rede jetzt nicht von dem wirklichen Tod, ja, sondern ich rede einfach meinen eigenen Wünschen, meinen eigenen Vorstellungen, meinem eigenen Willen. Und ich habe wirklich lange gerungen, mit mir selber eigentlich, um zu sagen, nein, 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 das ist nicht der richtige Weg. Und da hat mich Gott rausgeholt. Ja. Ist natürlich immer noch ein Prozess, ist ja ein tägliches Sterben des eigenen Willens, ja, den wir vollziehen. Aber ich habe gemerkt, das war ein riesiger Prozess. Ich bin zu Gott gegangen, habe gesagt, ich möchte diesen Individualismus, ich mag das nicht mehr. Das ist einfach Dreck, weil es macht einsam. Es macht einfach einsam. Und diese Gesellschaft ist einsam. Ja? Und ich denke, dass hier einige sind, die einfach sofort sagen, das stimmt und ich kenne es. Ich denke, dass sogar viele hier sind, die das sagen. Und deswegen hat sich Gott was anderes ausgedacht als dieses alleinige Leben. Ja? Und es fängt eigentlich schon bei dem Augenblick an, als wir zu Gott gekommen sind. Es ist ja so, wenn wir anerkennen, dass Jesus für uns gestorben ist. Ich mache das praktisch, dass alle es jetzt erstmal verstehen, die hier sind. Wenn Jesus für uns gestorben ist und wir das annehmen für unser Leben, dann wird er ja unser Herr. Und dann sage ich, wir nennen das ein Übergabegebet, dann sage ich, Jesus, ich möchte jetzt nicht mehr dieses alte Leben haben, ich möchte nicht mehr in dieser alten Welt, wo echt so viel Mist passiert, leben. Ich möchte, dass du jetzt mein Herr bist und ich möchte dich erleben, dich kennenlernen. Oder in dem Augenblick lernst du ihn sogar kennen, um es richtig zu sagen. Ja? Jesus ist zum Anfassen da, er ist heute hier zum Anfassen da. Und dann kommt der Schritt, ja. Es ist natürlich ein individuelles Erlebnis, mit Gott, wobei, wenn man es genau betrachtet, es sind vier Personen dabei, also es bist nämlich du, es ist Gott, es ist der Vater und es ist der Heilige Geist, die alle Personen sind, ja, sie sind alle eins, ja? Aber es ist doch eine Gruppe beteiligt, ja, führt das zu weit, um das aufzuspalten, um das genau zu erklären, könnte ich jetzt, aber macht jetzt keinen Sinn. Auf jeden Fall bist du bei deiner Errettung schon hinzugetan worden zu einem Volk, zu einer Gruppe, zu einer Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft nennt sich, wer hat eine Idee? Gemeinde. Diese Gemeinschaft nennt sich Gemeinde. Und da können wir das ja ganz, ganz locker, ja, das ist praktisch hier die Gemeinde, ne? So diese Räume. Heute Abend gehen wir wieder in die Gemeinde oder in die Cash, wie ich das in Michelstadt gestern kam das ganz klar raus, es ist die Cash, die Kirche. Da war ich gestern schon mal. Wir gehen in die Gemeinde. Und jetzt ist mir aber was aufgefallen bei dem Wort Gemeinde, wenn wir uns das jetzt genau anschauen. Wenn wir uns das genau anschauen, dann ist es so, dass das griechische Wort für Gemeinde Ekklesia ist. Das wissen, glaube ich, einige. Und Ekklesia, ich will es kurz mal vorlesen, was jetzt bei Wikipedia einfach über Ekklesia steht. Im klassischen, außerbiblischen Griechisch, also das normale griechische Wort für Ekklesia, nicht biblisch, bezog sich der Ausdruck Ekklesia auf eine Volkszusammenkunft, zu der ein Herold die Bürger zusammenrief. In Athen zum Beispiel wurde in solchen Volksversammlungen unter anderem über Vorschläge zur Gesetzesänderung entschieden und über die Wahl der Beamten. Jeder hatte das Recht, sich zu Wort zu melden und Anträge zu stellen. Es ist einfach so eine Volkszusammenkunft. Genau. Und dieses Ekklesia wird abgeleitet von dem Verb ekkaleo. Das bedeutet herausrufen. Daraus folgert man, dass die Gemeinde, das Wort Gemeinde bedeutet, das sind die Herausgerufenen, die aus dieser alten Welt von Gott herausgerufen wurden und jetzt sein Volk wurden. Das bedeutet Gemeinde. Und wenn man das praktisch jetzt zum Beispiel an der Bibelstelle einfach mal sieht, steht dann 1. Thessalonicher 1,1, Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher. Und dann ist es einfach klar, Paulus und Silvanus und Timotheus, den ganzen, hier sind sie, herausgerufenen, wir sind hier die herausgerufenen in Darmstadt. Wir hier sind die Herausgerufenen. Jeder Einzelne, der hier sitzt und Jesus in seinem Leben vorher aufgenommen hat. Das ist die Grundbedingung dafür. Ne? Genau. Jetzt kannst du deinem Nachbarn mal sagen, du und ich, wir sind Gemeinde. Und die Gemeinde, wo geht die Gemeinde hin? Wo geht die Gemeinde hin? In die Cash. In die Kirche. Und wenn man sich da auch wieder das griechische Originalwort, ja, das Neue Testament ist ja griechisch, anschaut, dann sieht man, Kirche hat auch wieder mehrere Bedeutungen. Und zwar heißt es Oikos. Das griechische Wort für Kirche nennt sich Oikos. Und Oikos meint tatsächlich ein Haus oder ein Gebäude. Ist tatsächlich der Fall. Also du darfst tatsächlich sagen, ich gehe in die Kirche. Ja, es ist ein Ort. Aber es hat noch eine andere Bedeutung. Und da würde ich jetzt gerne mal mit euch reingehen. Und das ist eigentlich ganz offensichtlich, was es bedeutet. Ich habe jetzt eine Bibelstelle. Mir geht es jetzt nicht um den Inhalt, weil das herauszufiltern, was es bedeutet. Es ist aus dem Hebräerbrief, müsste man den Zusammenhang lesen und die Bedeutung. Es geht mir wirklich um dieses Wort Oikos, dass ihr versteht, was es da geht. Ihr werdet es jetzt wahrscheinlich nicht verstehen. Ah, du schneidest weiter. Genau. Hebräer 3, 4 und 6. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut. der aber alles erbaut hat, ist Gott. Jetzt sehen wir hier, denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, Oikos. Der aber alles, Oikos, erbaut hat, ist Gott. Christus aber als Sohn über sein Oikos. Sein Haus, sein Oikos sind? Huiuiuiui. Wer ist sein Haus?
Wir.
Wer ist seine Oikos?
Wir.
Wer ist seine Kirche?
Wir.
Sag mal deinem Nachbarn, du und ich, wir sind Kirche. Du und ich, wir sind Kirche. Wir sind ein Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Und jetzt merkst du vielleicht, okay, wir sind hier als eine Gemeinschaft zusammen, aber du merkst irgendwie, ich fühle mich eigentlich gar nicht als Teil der Gemeinde. Ich rede jetzt nicht davon, dass du vielleicht in eine andere Gemeinde gehörst, ja, und jetzt nur mal Gast bist. Darum geht es hier jetzt nicht. Dann bist du, wenn du dich da als Teil findest, auch gut. Ja. Mir geht es um Personen, die sagen, sie fühlen sich jetzt gar nicht als, so richtig als Teil. Dann gibt es verschiedene Gruppen, sage ich mal. Es gibt die eine, die sagt, ich wäre eigentlich gern ein Teil dieser Gemeinde. Ich wäre total gerne Teil dieser Gemeinschaft, aber ich bin eigentlich gar nicht wert genug. Das sind so die Gedanken, die drin sind. Ich bin eigentlich nicht frei genug. Ich krieg es eigentlich nicht hin. Und das kommt daher, aus dieser alten Gesellschaft, nenne ich es jetzt mal so, weil aus deiner Sozialisation, wie man so sagt, da, wo du herkommst, wie du groß geworden bist, da, wo du reingeboren wurdest, spielt eigentlich zu 90%, bringt es auch mit, wie du dich fühlst, wie du dich hier einbringst. Ganz oft arme Leute oder nicht gebildete Leute kommen dann in die Gemeinde und denken, naja, also hier kann ich mich auch nicht einbringen, das geht nicht, weil ich bin das ja eigentlich gewohnt. Ich bin gewohnt, nicht wichtig zu sein. Und für Gott aber, ja, und Gott sagt dir heute ganz klar, das stimmt nicht mehr, weil du bist Galater 3,28, da steht es ganz klar, da ist nicht Jude noch Grieche noch sonst irgendein anderes Volk, das hier ist. Da ist nicht Sklave, das heißt jetzt sage ich mal arme Menschen, noch Freier, irgendein Reicher. Da ist nicht Mann oder Frau, denn ihr alle seid einer in Christus. Alle, komplett. Also es gibt also auch wieder Gemeinschaft. Guckt euch das an. Einer, ihr alle, nochmal von vorne, ihr alle seid einer. Wow! Ihr alle, also ihr alle, die hier sitzt, ne? Ich könnte es jetzt alle nach der Reihe aufzählen, ja? Haben wir jetzt ungefähr, ich weiß nicht, 85 Leute werden es sein. Ihr alle zusammen, ja? Könntet euch jetzt in den Kreis stellen und dann sagen wir alle sind einer. Und das ist Gott, das ist so, wie Gott es sieht. Und nicht anders. Für Gott gibt es keine Randgruppen, gibt es nicht. Fertig mit Randgruppe. Für Gott gibt es nur eine Gruppe und die nennt sich Königskind. Das ist die einzigste Gruppe, die es gibt für Gott. Königskind. Und jeder hier ist ein Königskind, sofern du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Bist du ein Kind des Allerhöchsten, ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes. Ja? Und so sieht dich Gott und nicht anders. Ja? Und mach Schluss mit diesen alten Gedanken. Sie sind eine Lüge. Dann gibt es die andere Gruppe, jetzt komme ich wieder zu den Individualisten, die auch in der Gemeinde sind, es geht immer noch um die Gemeinde, um die Gemeinschaft, ja. Die sagen eigentlich, ich gehöre zu der Gemeinde und ich fühle mich eigentlich auch ganz wohl hier und mir geht es eigentlich ganz gut, aber irgendwie, ich versuche die ganze Zeit hier was zu machen, ja, aber ich komme da irgendwie nicht rein und ich will eigentlich genau da, ich sage jetzt mal ins Lobpreisteam oder ich will an die Technik und ins Putzteam. Und die lassen mich nicht mal ins Putzteam rein. Das kann ja wohl nicht sein. Und das ist der Grund, warum das so ist, ja, ist nicht, dass jemand was gegen dich hat. Wir sind alle eins in Christus, ja, und wir lieben einander, ja. Der Grund ist, weil Jesus immer noch unter dir steht. Weil du immer noch der Individualist bist, der Gott nicht entscheiden lässt über dein Leben, sondern du sagst, da will ich hin, das will ich machen, ja. Du hast das immer noch nicht vollzogen und dann funktioniert das nicht, weil wenn man dich irgendwo einsetzt, wenn man dich irgendwo hinbringen will, kann Gott nicht durch dich wirken, weil du es machst. Gott kann es nicht machen, weil du es machst. Genau. Okay. Jetzt habe ich euch aber lang genug auf die Folter gespannt, was ich hier alles mitgebracht habe. Ich habe ja erklärt, jetzt will ich das mal so langsam lüften, ich habe ja erklärt, dass wir dieses Haus sind. Ja? Wir haben es ja gerade gelesen. Sein Haus sind wir. So haben wir es gerade gelesen in Hebräer 3,6. Jeder von uns ist ein Teil des Hauses. Okay, das heißt, dann bauen wir mal jetzt ein Haus. Fangen wir mal an, ein Haus zu bauen. Warum habe ich die Sachen denn mitgebracht? Dafür lohnt es dann ja. Jetzt mache ich das nicht eigentlich, sondern eigentlich baut dieses Haus Gott. Ja? Gott baut dieses Haus. Und was brauchen wir denn als erstes, wenn wir ein Haus bauen wollen? Es sind hier einige Leute, die sich da auskennen. Was brauchen wir als allererstes? Ja? Ja, erst Keller brauchen wir nicht. Wir brauchen Keller brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen was? Der Untergrund. Ist das allerwichtigste? Sand oder Fels? Ja, so steht es in der Bibel. Da. Okay, ich habe jetzt mal hier was mitgebracht. Ihr seht alle, das ist ein Fels. Ne? Also es ist braun wie ein Fels. Ja, sehr prophetisch. Es ist braun wie ein Fels. Ihr seht einfach. Andere Sache, könnt ihr das ungefähr sehen, was hier sich abspielt? Ja, kriegt das ungefähr mit? Wenn nicht, müsst ihr euch ein bisschen recken oder sonst wie. Es wird ja höher. Ne? Also, wir haben hier den Fels. Und jetzt gucken wir mal, wer ist denn dieser Fels? Matthäus 16, 15 bis 18. Er, also Jesus, spricht zu ihnen. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Also wer ist jetzt der Fels? Interessant, ne? Wer ist jetzt der Fels? Da steht also, Moment, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Jetzt überlegen wir uns mal, okay, nehmen wir jetzt mal so einen Stein hier. Wir haben es ja mitgebracht. Wir haben jetzt hier einen Stein und sagen mal, hallo Petrus, ja? Und da wollen wir jetzt die Gemeinde bauen. Wie lange dauert es, bis diese Gemeinde umfällt? Ungefähr gleich oder noch schneller. Okay, und ich kann euch auch erklären, dass so wie das da nämlich steht, ist es falsch zu interpretieren. Da steht nämlich, du bist Petrus, aber das Wort Petrus heißt nicht Fels, sondern Stein. Da steht gar nicht Stein. Da steht gar nicht Fels, sondern Stein. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Was meint das denn jetzt? Auf diese Erkenntnis, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und auf diesem Felsen, auf diesem Christus, ja, wird die Gemeinde gebaut. Und nichts anderem. Sonst ist es falsch. Und das wollen wir ja nicht. So, jetzt wollen wir mal weiter. Was brauchen wir jetzt? Epheser 2,20. Ihr, also die Gemeinde, seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Okay, fangen wir mal mit dem Eckstein an. Okay, das ist jetzt ein schwerer Stein, logischerweise, den ich versucht habe, in Gold oder Gelb da irgendwie sichtbar zu machen. Wir haben hier einen Eckstein. Das Wort Eckstein heißt wörtlich einfach Stein der Ecke. Und dieser Eckstein, wäre jetzt wieder die Hausbauer, ja, es gibt natürlich vier Ecken, ja, und dieser Eckstein gibt halt genau die Form vor und ist natürlich auch dieses Fundament, auf dem alles gebaut wird. Aber er gibt auch genau vor, wie gebaut werden soll. Ja? Dazu kommen dann noch die Apostel und die Propheten. Apostel und Propheten. Die Apostel und die Propheten, wir sind eigentlich noch immer praktisch bei dem Untergrund, will ich es nicht nennen, aber bei dem ersten Stein. Ich kann jetzt nicht eine Stunde darüber reden, was Apostel und Propheten der Gemeinde ausmachen. Ja, ich will einfach nur mit zwei Sätzen sagen, was im Baulichen die Wichtigkeit ist dabei. Die Apostel und Propheten, die sind praktisch, geben den Halt. Die geben den Halt, dass diese Gemeinde nicht wackelt und dass, wenn Steine draufkommen, dass die nicht umfallen. Und sie zeigen natürlich auch nochmal, wo es lang geht. Ganz klar. Gott sagt hier, da geht's lang, und der Prophet und der Apostel, ja, sind dieser Untergrund, und sie gehen praktisch auch diesen Weg. Sie bauen sich da lang, um es jetzt im Fachjargon wieder zu sagen. Ja, so wäre es richtig. Okay. Beim Eckstein, das wollte ich noch dazu sagen, auch sehr interessant. Eckstein, wie gesagt, Stein der Ecke kann es bedeuten, aber auch dieser Schlussstein. Kennt ihr diese Rundbögen, die früher gebaut wurden? Früher wurden ja so Rundbögen gebaut an Fenstern, ja? Und dann ist praktisch in der Mitte vom Rundbogen ist so ein Stein, der praktisch alles zusammenhält. Genau das kann es auch bedeuten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass beides auch gemeint ist, ja? Weil Jesus ist Alpha und Omega. Er ist Anfang und Ende. Und er baut praktisch von unten her das ganze Haus Gottes, und er setzt da auch den letzten Stein und vollendet es. Und so wird dieses Haus von Gott gebaut. Ihr seid dabei? Ihr versteht es? Okay, schön. So, das ist jetzt irgendwie noch nicht fertig. Was brauchen wir denn da jetzt noch? 1. Petrus 2,5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Also Jesus Christus baut das Haus. Und wer sind denn jetzt die lebendigen Steine? Wer ist denn jetzt gemeint?
Wir.
Die Gemeinde. Also du und ich und jeder. Ja? Also dann nehmen wir mal ein paar Steinchen. So, dann haben wir den Joe hier. Den stellen wir mal hier hin. Haben wir da denn auch? Nehmen wir mal den Darius. Das stellen wir auch nochmal dahin. So. Und so weiter. Jetzt ist es natürlich so, früher waren die Steine ja nicht, ich habe jetzt hier praktisch ganz normale Pflastersteine aus meinem Garten genommen, die ich übrig hatte. Ich habe sie nicht einfach rausgemacht. Ich habe sie vorher rausgemacht, ja, die ich nicht mehr brauchte. Früher war es ja so, die waren ja nicht industriell gefertigt, sondern man hat praktisch irgendwoher Steine genommen. Ja. Und bevor man sie einsetzen konnte in eine Mauer, mussten sie behauen werden. Und wir sind jetzt diese lebendigen Steine. Und dass wir da reinpassen, gibt es eine Bedingung. Also schaut euch das mal an. Wir haben jetzt hier eine Lücke in der Mauer und wir wollen jetzt einen Stein da reinkriegen. Ja? Jetzt ist nur das Problem, der passt einfach nicht rein. Was müssen wir jetzt machen? So, die erste Reihe bitte mal nach hinten gehen. Nein, es war ein Scherz. Wir müssen ihn behauen. Wir müssen ihn behauen. Wir müssen den Stein behauen. Er muss behauen werden, sonst passt er nicht. Wir sind die lebendigen Steine. Wir müssen behauen werden. Ja? Gott sagt, es geht nicht. Wir müssen behauen werden, dass wir passend gemacht werden. Das heißt, es geht hier nicht darum, dass du jetzt von Gott eine runterkriegst, da, also geschlagen wirst. Darum geht es logischerweise nicht. Ja? Sondern es geht einfach darum, um diese. Ich komme nochmal zum Anfangsthema, Individualismus. Ich muss lernen, das zu tun, was Gott möchte. Ja, und ich lerne es und dann wird es geschehen, dass ich hier reinpasse. Und die Sache ist, wir sind lebendige Steine. Diese Steine werden einmal behauen und dann kommen sie rein. Lebendige Steine, die Christen. Man muss sich so eine Mauer vorstellen, wie so, ich weiß nicht, wie ich das genau sagen sollte, die so ineinander greift, ja. Also es geht so hin und her, ja, und man wird immer wieder geformt und behauen und immer wieder geformt und daraus ergibt sich praktisch dieses Haus. Und das sage ich nicht nur so, sondern das steht vielleicht nicht jetzt wortgetreu, aber auch in der Bibel. Und zwar kommt das jetzt, Epheser 2, 21, 22. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Also, es ist praktisch nicht schon da, es ist nicht eine einmalige Sache, sondern es passiert und er wächst und wächst und wächst. Ja? Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut. Ihr werdet aufgebaut. Ihr werdet aufgebaut. Zu einer Behausung Gottes im Geist. Es ist auch etwas, was kontinuierlich passiert. Es passiert immer wieder. Und man wird immer wieder geformt und immer wieder geformt und immer wieder geformt. Und zu was wird man dann geformt? Und das finde ich einfach total schön. Ja, also Gott ist eigentlich, wenn man es wirklich sich anguckt, so klar. Er ist einfach so klar. Ja? Weil du siehst dann, Gott möchte dich formen. Und wir sehen jetzt hier auch zum Beispiel, der ganze Bau wird zu einem heiligen Tempel im Herrn geformt. Wir sollen ein Tempel sein. Und wenn wir uns diesen Tempel anschauen, im Alten Testament sah der ein bisschen anders aus als meinem Steine aus dem Garten, oder? Dieser Tempel, der war das Beste vom Besten, die besten Steine, die man kriegen konnte. Das Allerbeste, die mussten natürlich auch erst behauen werden, ja? Aber auch vorher Gott hat ganz klar gesagt, hier, geh mal dahin, nimm diesen Stein, ja, behaue ihn, von dem besten Mann übrigens, ja, der beste Mann musste ihn behauen, und dann wurde er eingepflanzt oder eingebaut. Und genauso macht er es auch in seinem Tempel. Er nimmt die besten Leute. Gott sagt, vor Grundlegung der Welt, den habe ich mir ausgesucht, jeden habe ich mir hier ausgesucht. Sind vielleicht noch ein bisschen nicht so, wie ich sie jetzt da rein haben will. Aber dafür möchte ich sie behauen. Ich möchte sie behauen und ich möchte sie genauso machen, dass sie da wirklich eingefügt werden. Und wenn wir nochmal zurückschauen, der einzigste Grund, warum es vielleicht nicht passiert, ist, 1. Petrus 2,5 nochmal, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Wenn du das nicht tun lässt, wenn du das nicht tust, passiert es ja auch nicht. Wir haben hier das Beste, also das ist Gottes Perspektive. Ich rede jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt nicht Schleimen oder sonst was, das ist Gottes Perspektive. Gott sagt, ich habe dich vor Grundlegung der Welt ausgesucht und er hat das Beste genommen, um seinen Tempel zu bauen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, so sieht Gott es. Das ist so, wie Gott es sieht. Und das Beste ist heute hier. Und Gott sagt, lass dich behauen. Du musst dich entscheiden, dass du dich selbst als lebendiger Stein hier aufbauen lässt und dich behauen lässt. Und dann wird was Großes bei rauskommen. Das ist Gottes Versprechen. Ja. Und was wird dann dabei rauskommen? Wir sehen das jetzt praktisch an der nächsten Bibelstelle wieder. Das hatten wir schon. Da gehe ich nochmal ins Weiter. 1. Korinther 3,12. Wenn aber jemand auf den Grund, in diesem Bibelstelle ist der Grund Jesus Christus, was ja auch richtig ist, auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu und Stroh baut. Das ist praktisch so, kann man draufbauen. Es gibt verschiedene Formen, wie man den Tempel bauen kann. Jetzt gucken wir uns mal ganz genau an, was ist denn Gottes Perspektive? Möchte er, also Gold, fangen wir mit Silber an. Also Silber sieht schon mal gut aus, ja. Habe ich einen silbernen Stein dabei, passt ganz gut. Ich muss mal ein bisschen Platz machen, dass ihr das auch seht. So, haben wir einen silbernen Stein dabei. Schön, echt schön. Hat Gott richtig klasse gemacht. Dann haben wir einen goldenen Stein. Wunderbar, also echt toll. Toller Christ, ganz klasse. Echt klasse. Okay, weiter geht's. Dann tun wir mal ein bisschen Holz rein. So, Holz brauchen wir natürlich auch. So, weiter geht's. Und dann merkt man, irgendwie stimmt was nicht. Ja? Also spätestens beim Holz merkt man, ist nicht so stabil. Aber ach, ich habe eine Idee. Wir nehmen einfach noch ein bisschen Stroh rein und stopfen die Löcher, oder? Dann ist es ganz klar. Ja? Also Stroh kann man ja auch zwischen rein tun und dann, es wackelt immer noch, aber ist es so okay? Ist das der Tempel Gottes? Das ist nicht der Tempel Gottes. Wenn man jetzt von außen auf die Gemeinde, das Haus Gottes schaut, ja, und dieses Holz sieht und dieses Stroh, also die Gemeinde von außen betrachtet, dann sieht man nicht die Herrlichkeit Gottes. Also das heißt, wenn wir wie Stroh sind oder wie Holz, kann von außen keiner sehen. Also kann von außen keiner die Herrlichkeit Gottes sehen an uns. Es geht nicht, ja. Es geht nur, wenn wir Gold, Silber oder Juwelen sind. Ich sage es jetzt mal so, ja. Und das Problem ist auch, oft ist es ja auch so, manchmal lässt man sich auch gar nicht einbauen. Dann wird der Tempel weitergebaut. Wird der Tempel weitergebaut. Jetzt guckst du bitte mal, ob du das gerade bist, ganz ehrlich, ja. Du hast ja deinem Nachbarn nichts zu sagen, aber du guckst jetzt einfach mal, ob du das bist, der hier einfach gar nicht drin ist. Und dann wird der Tempel weitergebaut, aber das Problem ist, hier ist ein Loch. Das zieht, es wird kalt drin. Nicht nur das, es ist eine Tür offen, ja, für den, wie wir nennen, Feind. Es ist eine Tür offen für Störungen, für Ärgernisse, die Tür ist offen, ja. Und wir können nicht sagen, wir können jetzt nicht einfach sagen, okay, Sonntagsgottesdienst, ja? Apostel, Propheten, Jesus, Gemeindeleiter, Fundament, heute der Lobpreis wieder, ach, das war wieder nix. Oder, die Predigt war zu lang. Oder diese Sachen, ich habe heute gar nicht Gott gespürt, irgendwie waren die heute nicht im Geist, ja? Guckt euch das ganze Ding an. Guckt euch das ganze Ding an. Auf wen kommt es an? Jetzt mal ernsthaft, auf wen kommt es an? Die Gemeindeleiter, ja, sind das Fundament. Aber der ganze Bau ist der Tempel. Der ganze Bau. Okay? Hoffentlich rennen sie nicht gleich raus jetzt. Nee, das tut er nicht, das weiß ich auch. Okay, jetzt kommen wir dazu. Wie wird denn jetzt behauen? Wie behauen wir denn jetzt eigentlich, wie werden denn jetzt diese Steine eigentlich behauen? Natürlich möchte Gott baut das Haus, aber wie baut er es? Wie wird der Stein behauen? Und das finde ich sehr interessant. Ja? Am Anfang, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, also nee, also diese Bibelstelle, also das ist jetzt weit hergeholt. Ja? Aber ich werde das gleich erklären, um was es hier geht. 1. Korinther 8, 1b, die Liebe aber erbaut. Und dann denkt man sich, ah ja, okay, das ist halt ein typisches Wort, ich bin halt auch mal aufgebaut oder sowas. Ja? Das ist so, das sagt man so typisch, ja. Zweite Bibelstelle, 1. Korinther 14, 4. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß sagt, erbaut die Gemeinde. Aber der Knüller ist, also wirklich der Knüller, dieses erbaut ist ein Verb und es besteht aus zwei Wörtern eigentlich. Das Verb heißt oikodomeo. Und es stammt ab von Haus, Euko, und Domeo, bauen. Also ich kann es nicht ändern, es steht da, ja. Die Liebe aber baut ein Haus. Also es steht da, ich kann es nicht ändern. Also ich habe das Buch nicht geschrieben, es hat Gott gemacht. Und er hat sich was dabei gedacht, die Liebe baut das Haus. Und also eigentlich ist es auch total logisch. Weil indem ich dem Nächsten die Liebe gebe, ja, lässt er sich hier einbauen. Indem ich wirklich diese Agape-Liebe zeige, ja, wird er praktisch eigentlich so geformt, ja, dass er ein Teil dieser Mauer wird, dieses Hauses wird. Indem ich weissage zu jemandem, wird dieses Haus praktisch weitergebaut. Indem ich zu jemandem sage, Gott liebt dich so und so, Gott hat das und das für dich, Gott hat die Berufung, egal was, ja, sorge ich eigentlich, oder Gott durch mich, dafür, dass das Haus gebaut wird, dass es weiter gebaut wird, dass es gebaut wird. Und so werde ich dann auch geformt. Vielleicht, wenn ich mich jetzt hier einbauen lasse, muss es doch nochmal rausholen, bin ich am Anfang Gras. Vielleicht bin ich wirklich am Anfang Gras. Erstmal muss ich ja eine Entscheidung treffen, ich lasse mich hier einbauen. Erstmal muss ich entscheiden, egal wie ich bin. Und Gott ist es geht Gott nicht darum, okay, du kannst hier als Gold mal vorbeischauen, dann nehme ich dich. Ja, darum geht es hier nicht. Ja, das ist das Ziel. Es geht Gott darum, dass du sagst, okay, ich gehe in diese Mauer rein, ich lasse mich da einbauen. Und dann bin ich vielleicht sogar Gras. Und dann Step by Step, Schritt für Schritt, ja, wird man vielleicht zu Holz, dann wird man zu Silber, dann wird man zu Gold. Dann hast du mal einen Tag Holz dabei. Habe ich auch ich. Ja. Und dann kommt aber wieder mal Silber und dann kommt wieder Gold. Ja. Und das Ziel ist aber natürlich, dass wir Gold werden. Und zwar alle. Ja. Alle. Zu diesem wunderbaren Tempel, wie wir ihn gesehen haben vorhin auf dem Bild. Genau, jetzt muss ich mal kurz gucken. Die Sache ist jetzt die, ich springe jetzt doch mal weiter. Und ihr solltet jetzt verstehen, dass ihr Gottes Tempel seid. Das steht da. Das steht da in 1. Korinther 3, 16. Das ist praktisch zwei Verse weiter. Wisst ihr nicht, du solltest es wirklich wissen, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Der Geist Gottes wohnt in diesem Tempel. Der Geist Gottes wohnt da drin. Genau. Danke, Herr. Ja, der Herr sagt, doch nochmal, ich muss das jetzt doch nochmal reinnehmen. Wenn du dieses Gras, wenn du das denkst, du bist einfach nur Gras hier, oder vielleicht auch Holz, es klappt nicht so richtig und du merkst, es funktioniert nicht gescheit, ja? Dann musst du zusehen, dass da Wachstum reinkommt. Weil es es macht dich ja nicht zufrieden, es bringt dir ja nichts. Ja? Und egal, was dich davon abhält, es ist eine Lüge. Und wichtig ist, dass du das tust. Gibt auch eine Bibelstelle, die ist praktisch nochmal da davor, die wollte ich jetzt nochmal sagen. Wir haben ja vorher praktisch 1. Korinther 3, 12 gehabt, mit dem Gold, Silber, Stein, Holz, Heu, Stroh. Und Vers 13 sagt dann eigentlich direkt schon, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Jetzt die Frage, wir haben jetzt ein paar Sachen da gehabt. Wir haben Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu und Stroh gehabt. Was verbrennt das Feuer? Ganz eindeutig.
Holz, Heu und Stroh.
Das wollen wir nicht. Ich will das jetzt nicht sagen als oje, oje, als Drohung, darum geht es mir auch nicht. Es geht eher darum, dass du sagst, oh, das möchte ich nicht. Ich möchte das nicht. Und das steckt ja in jedem von uns, dieser Wille, das Richtige zu tun. Dieser Wille, das Richtige zu tun. Ja. Und jetzt sagst du, jetzt hast du vielleicht das Ding, du bist jetzt hier ein Mauerstein und jeder Einzelne ist so einer. Jetzt fühlst du dich aber als ein Mauerstein, der hier ganz weit weg von der Mauer ist. Das heißt, du gehst jetzt, sage ich mal, zweimal im Jahr in die Kirche. Und ansonsten hast du eigentlich jetzt mit dieser Gemeinschaft nichts zu tun. Und wenn man sich das praktisch aus dem Tempel heraus betrachtet, sieht es einfach total einsam aus. Und so fühlt es sich auch an. So fühlt es sich auch an. Und so ist es auch. Total einsam. Und mal ganz ehrlich gesagt, kann Gott durch dich wirken? Eigentlich nicht. Er kann nicht durch dich wirken. Du sagst vielleicht, okay, ich gehöre jetzt zu dieser globalen Weltgemeinde, ja. Deswegen bin ich eigentlich so im Geiste eins mit allen anderen Christen. Ja? Aber das ist nicht das, was Gott sagt. Das ist, spricht ja überhaupt nicht sein. Da würde ja der Rest meiner Predigt nicht stimmen. Denn Gott sagt Gemeinschaft. Gott sagt Gemeinschaft. Gott sagt Gemeinde. Die Herausgerufenen. Auch wenn man das in der Bibel sich anschaut. Paulus schreibt ja an eine Stadt und an die Gemeinde in der Stadt. Also da gibt es keine globale, sonst wie Christengemeinde. Christen heutzutage bekehren sich im Internet, nichts dagegen, nicht falsch verstehen, bekehren sich im Internet aufgrund von irgendeiner Predigt, die sie irgendwo hören. Dann hören sie sich Lobpreis an, beten da Gott an. Dann hören sie wieder mal eine Predigt oder sonst wie, dann haben sie so eine stille Zeit oder sonst wie. Aber das ist ja nicht das, was Gott will. Das ist nicht das, was Gott will. Gott will ich hier und zwar ganz, also ich meine, das sieht jetzt wirklich eng aus, ja. Und es ist auch eng in dieser Mauer. Es ist eng in dieser Mauer und es ist total ineinander verwoben, noch viel mehr als so ein glatt geformter Stein. Es geht ineinander über. Das ist das, was Gott als Plan hat und das ist nicht einfach. Ganz klar. Ja, also ich will da jetzt auch, wir sind auch Menschen und natürlich, wenn man sich denkt, oh, da muss ich mich jetzt reinpressen, dann sieht das erstmal, hat man dafür erstmal keine Lust. Aber du wirst auch nicht reingepresst. Das ist die gute Nachricht dabei. Du wirst nicht reingepresst. Du wirst gar nicht reingepresst. Okay. Eine große Sache ist auch jetzt die Frage, wenn ich mich jetzt hier reinbegebe, wenn ich mich hier einbauen lasse, was ist dann meine Aufgabe? Was tue ich denn dann? Was heißt das eigentlich? Und es ist ja oft das Thema, ja, dienen, arbeiten, wir sind Deutsche. Dann geht es dann gleich darum, okay, da muss ich das Lobpreis dienen, da muss ich Ordnerdienst und Essen verkaufen, putzen gehen und sonst wie, ja. Sagt keiner was dagegen. Aber erstmal geht es da nicht drum. Sagt natürlich keiner was dagegen, dass du dich hier in der Gemeinde einbringst. Das ist sogar das Ziel. Aber erstmal geht es eigentlich darum, du fragst dich, wie werde ich dieses Gold? Das Gold wirst du dann, wenn Gott dir etwas sagt und du es tust. Und je öfter du es tust, umso mehr wirst du Gold. Logisch? Da nickt keiner. Ist logisch, ja? Indem du den Willen Gottes tust, ja, wirst du zu diesem, man nennt es auch manchmal Gefäß, dieses heilige Gefäß, ja, wirst du zu diesem Christen, der einfach wirklich strahlt, ja, indem du Gottes Willen tust. Und wenn Gott dir sagt, putz die Gemeinde, dann gehst du Gemeinde putzen. Wenn Gott dir sagt, geh beten, dann gehst du beten. Wenn Gott dir sagt, mach das, dann machst du es. Und so wirst du Gold. Und das bedeutet, du lässt dich hier als einpflanzen, ja, oder einbauen. Genau. Und jetzt sagst du vielleicht, ich kann das aber nicht machen. Tut mir leid, also das funktioniert nicht, weil das Problem habe ich, ich habe da jetzt noch nicht diese Heilung erfahren. Ich merke eigentlich, ich kann jetzt mich noch gar nicht so richtig reingeben, weil das ist mir zu eng. Und ich bin auch nicht so, dass ich heil genug dafür bin. Ja? Weil ich habe ja zum Beispiel auch gesagt, ich muss doch nochmal kurz ausholen, ich habe ja auch gesagt, wir behauen andere. Das heißt, deine Aufgabe wäre ja dann auch, den anderen ein Stück weit zu behauen. Mit Liebe, mit Weissagen, mit Dienen, füreinander da sein. Ja? In dieser Gemeinschaft der Herausgerufenen. Und jetzt sagst du aber, das kann ich nicht, weil ich kann niemandem dienen, ich kann niemandem helfen, ich kann auch die Liebe nicht geben eigentlich, weil ich bin noch nicht heil genug. Und da sagt Gott ganz klar zu dir, es ist so klar. Bist du jetzt jemand, der Jesus erst kennengelernt hat? Setz dich hin, genieß ihn. Wenn du ein neu bekehrter Christ bist, genieß ihn und erfahr diese Heilung, die du brauchst. Ja? Super. Wenn du 10 Jahre Christ bist und nicht diese Heilung hast, um jemandem helfen zu können, anderen helfen zu können, dann ist was falsch gelaufen. Dann ist definitiv was falsch gelaufen. Dann funktioniert was nicht. Und dann kannst du eigentlich auch nicht erwarten, dass das morgen dann auf einmal weg ist. Und Gott hat ein ganz klares Wort für dich, wie du geheilt wirst. Nämlich nicht einfach in dem Herr mach, sondern, jetzt kommt es, hier geht es jetzt ums Fasten, Jesaja 58, 6 bis 7. Mir geht es jetzt eher ums Bauen. Es geht jetzt eigentlich darum, um Menschen zu dienen, Menschen zu helfen. Das ist das Thema des Fastens, ja, in Jesaja. Und das möchte ich dafür nehmen, um euch das zu verdeutlichen, um was es mir geht. Und Gott sagt, ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass er jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst. Okay, und wenn du das machst, was passiert dann? Was passiert dann? Genau dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell sprossen. Möchtest du Heilung? Nimm deinen Hammer. Möchtest du Heilung? Nimm dein Liebeshammer. Und sei für den Nächsten da. Hör auf, dauernd auf deine Probleme zu schauen und schau lieber, wie du die Probleme deines Nächsten wegbekommst, wie du ihn behämmern kannst. Ich rede nicht von eigenen Werken, Gott durch uns, ganz klar, ja, aber das Ziel, Heilung, Heilung bekommst du genau so. Heilung bekommst du genau so. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte, noch krasser, wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Finger ausstrecken und Böses reden. Krasse Worte hier heute. Die andere Geschichte, ja. Wann wird Gott antworten? Wann wird Gott antworten? Wenn wir aus unserer Mitte fortschaffen, das Joch, das Finger ausstrecken und das Böse reden, dann antwortet Gott. Brauchst du eine Antwort von Gott? Weißt du, was du zu tun hast? Wartest du schon lange auf eine Antwort von Gott? Weißt du, was du zu tun hast? Das Finger ausstrecken, ne, ist ganz klar, das ist das Richten. Vers 10. Und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis. Oh, ich liebe das. Und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Hammer. Ich finde es toll. Der Mittag ist der hellste Moment am Tag. Ja. Und dein Dunkel wird so sein wie der Mittag. So leuchtest du. So wirst du leuchten. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen. Ist das noch drauf? Nein. Moment. Jetzt will er nicht mehr. Kannst du mal eins weitermachen? Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Und die von dir kommen, also die du behauen hast, ja, denen du gedient hast, für die du da warst oder sogar gebetet hast, gehört genauso dazu, werden die uralten Trümmerstätten aufbauen. Jesaja. Da ging es ja auch darum, der Tempel war zerstört, der Tempel wird aufgebaut. Und es geht auch hier um die Stadt, ganze Stadt Jerusalem, aber wir nehmen jetzt mal den Tempel, weil es geht jetzt gerade um den Tempel. Und den du gedient hast, ja, jetzt haben wir hier praktisch eine Hälfte gebaut des Tempels, aber hier ist ein Riesenloch, ja, und hier, es ist eigentlich noch keine richtige Gemeinde, und jetzt hast du hier jemanden gedient, und der, ja, wird so geheilt sein, dass er kommt und diese Trümmerstätte wieder aufbaut. Und wenn das wir alle tun, ja, dann haben wir einen Tempel, der leuchtet. Die Grundmauern vergangener Generationen, das, was die anderen alle falsch gemacht haben, ja, und was einfach, wo der Tempel kaputt gemacht wurde, ja, wo Gottes Gegenwart in der Kirche nicht mehr sichtbar war, die wirst du aufrichten. Und du wirst genannt werden Vermaurer von Dreschen, glaube ich, war das. Das kann man jetzt nicht lesen, ne? Dreschen. Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Ach, das ist toll. Das ist einfach toll. Ja, es ist krass, ne? Es ist krass. Ich merke jetzt einfach im Raum, dass da auch eine Bedrückung ist, einfach bei vielen. Das merke ich einfach ganz stark. An eine, oh, boah, das ist ja ganz heftig. Bin ich da jetzt? Wo bin ich denn? Wo stehe ich denn jetzt hier überhaupt? Und es ist jetzt die Frage, bist du jemand, der praktisch ganz weit weg auf einem anderen Stein, also auf einem anderen Platz ist und gar nicht zur Gemeinde gehörst? Oder bist du vielleicht sogar jemand, der jeden Sonntag in die Gemeinde geht? Das hätte ich hier vorne Platz lassen müssen. ich mache es hier vorne auf dem Boden und jetzt nehme ich den Stein praktisch davor auf den Boden. Der ist jeden Tag, jeden Sonntag in der Versammlung, aber er ist nicht Teil des Tempels. Er ist nicht Teil des Hauses, weil er sich praktisch auch nicht einbringt, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt ist genau die gleiche Frage, das ist genau das Gleiche wie da vorne. Es ist eigentlich kein Unterschied, du bist total einsam, du bist zwar jeden Tag hier, du bist dauernd da, aber es ist genau das Gleiche, du liegst einfach nebendran, du bist kein Schutz, die Herrlichkeit kann nicht leuchten, weil du bist nicht im Tempel, du bist nebendran, du gehörst nicht zur Gemeinschaft dazu, du fühlst dich nicht als Teil der Gemeinschaft, als Teil der Gemeinde. Das heißt, es kann nichts passieren. Gott kann nicht wirken. Du wirst nicht die Herrlichkeit wiedergeben von Gott. Und du hast keine andere Möglichkeit als diesen, ich sage es jetzt mal ganz krass, diesen total einsamen Platz mitten hier drin zu verlassen. Du hast keine andere Möglichkeit. Das ist keine andere Möglichkeit. Und egal, und Gott ist es, ich sag's nochmal, es ist ihm total egal, ob du Gras oder auch nur Staub bist, ja. Weil Gott hat aus Staub den Menschen gemacht, ja. Er will einfach nur, dass du hier reinkommst, ja. Und er wird dich passend machen, nicht du selbst. Hör auf zu versuchen, dich selbst passend zu machen, um dann reinzukommen. Es funktioniert nicht. Das ist der falsche Weg. Erst reinkommen. Dann ist der passend gemacht. Und das geschieht heute Abend, indem ich jetzt so langsam zum Schluss komme, durch eine Entscheidung. Es geht einfach nur eine Entscheidung. Es ist erstmal einfach echt eine Entscheidung. Und es geht mir heute Abend nicht unbedingt darum, dass du sagst, ich möchte ein Baustein dieser Gemeinde werden. Es geht mir darum, egal wo du herkommst, zu welcher Gemeinde du gehst, es geht mir darum, dass du ein Baustein wirst. Wenn du Jesus noch nicht kennst, und dieses wirklich, ich sag's mal, individualistische, einsame Leben führst, dass du einfach sagst, ich möchte auch so ein Baustein sein. Ich möchte wirklich heute Jesus kennenlernen, weil nur da hast du diesen wunderbaren Schutz, diesen wunderbaren Ort. Und dass du, egal wie, wo du jetzt warst, ob du ganz weit weg warst an diesem anderen Ort oder einfach auch jeden Sonntag hier warst, dass du sagst heute, ich will heute Teil dieses Hauses werden. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, wenn du meinst, ich gehöre schon dazu, ja, dein Herz weiß es ja, und du sagst, okay, ich habe aber jetzt wirklich keine Lust mehr drauf, einfach nur diese Grasstoppel hier dauernd zu sein, ich lege es mal drauf, dass man sich entscheidet, ich trachte nach Wachstum und ich möchte meinen Willen, Gottes Willen unterordnen und ich möchte wachsen und ich möchte zu dem Stein werden, den Gott für mich hat. Dann gibt es noch eine Gruppe, es sind einige, aber du merkst ja, wo du angesprochen bist. Ja? Es gibt noch eine Gruppe, das ist auch noch wichtig zu sagen, Gott sagt ja, Gott baut die Gemeinde, das heißt, Gott sagt dir, wo du hinkommst. Und wenn du sagst vielleicht die ganze Zeit, ich möchte da und da hin und möchte das und das machen, aber Gott sagt, ich habe eigentlich einen anderen Ort, dass du einfach wirklich dir anschaust, wo will Gott mich denn eigentlich hinhaben? Und Gott auch fragst. Gott auch wirklich fragen, wo Gott möchtest du mich hinhaben? In dieser Gemeinde. Und wenn du da eine Entscheidung hast oder irgendwann eine Klarheit oder auch Fragen hast, solltest du das mit Leitern klären. Die haben nichts gegen dich, aber die können dir helfen. Die können mit dir beten. Die können sagen, was sie praktisch in deinem auch sehen an dir, welche Stärken. Und drüber schwingt auch noch diese ganze Zeit diese Bereitschaft, okay, Herr, behaue mich, wie du möchtest. Ja, das ist so das Fazit und der Ausblick. Eins habe ich noch, würde ich noch gerne dazu sagen, noch eins, und dass du praktisch auch noch eine Entscheidung sagen kannst, ich möchte anderen dienen, in welcher Form auch immer, ob das im Gebet ist oder hier als Teil von irgendwelchen Diensten, Gott weiß es. Gott sagt dir, was du tun sollst. sind jetzt ziemlich viele Punkte gewesen. Ich sehe an den Köpfen, dass ihr voll seid. Ja, ziemlich viel. Jetzt habe ich doch eine Stunde gepredigt. Okay.